Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich fange mal einfach mal an mit dem Namen Allahs, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, alles Hoch wird Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, nicht jeder von euch vielleicht, der heute in der Sitzung dabei ist, hat die letzten Sitzungen mitverfolgt. Und wir haben eine Unterrichtsreihe, in der wir Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam uns anschauen und verinnerlichen, darüber reden möchten, was der Gesandte Gottes alaihi salatu wassalam uns so mitgeteilt hat. In der Hoffnung, dass Allah azza wa jal uns unsere Sünden vergibt, unseren Iman stärkt, uns unser Wissen vermehrt und uns dabei hilft, das, was wir hören, in die Tat umzusetzen. Das Thema heute könnte man umschreiben mit der Überschrift: Möchtest du gerne, dass Allah tabaraka ta'ala dich liebt? Möchtest du gerne, dass derjenige, der dich von oben sieht und dich gemacht hat und dich nicht im Stich alleine, nicht im Stich gelassen hat, in seine Barmherzigkeit aufnimmt und dass du einen handfesten Beweis dafür hast, dass du auf dem guten Weg bist? Diese berühmte Frage: Mache ich das eigentlich, was ich mache, richtig? Bin ich auf dem richtigen Weg oder ist der andere vielleicht auf einem besseren Weg, rechtgeleiteter? Vor diese Frage können wir, Alhamdulillah, anhand der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit gutem Gewissen beantworten. Und das Thema konkret kann man zusammenfassen in einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er Allah tabaraka ta'ala folgende Aussage zuschreibt. Das heißt, Allah hat gesagt, kennt man ein Hadith Qudsi, ein heiliger Hadith, Allah hat gesagt: Durch nichts nähert sich mein Diener mir mehr als durch diejenigen Dinge, die ich ihm auferlegt habe. Wir wissen, zu den auferlegten Dingen gehören in erster Linie der Tawhid, Shahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dann die Verrichtung der 5 Gebete, die Zakah, das Fasten, die Hajj. Das sind die Dinge, die Allah azza wa jal, das sind die wichtigsten Dinge, die Allah uns praktisch auferlegt hat. Und das sind gleichzeitig die Dinge, die Allah am meisten liebt. Und hier sehen wir auch schon einmal, dass Allah azza wa jal, wenn er uns etwas zur Pflicht macht, zum Fard macht, dann nicht, weil er es uns schwer machen will, sondern weil er will, dass wir ihn lieben und er uns liebt. Deswegen achtet man als Muslim als erstes auf die Dinge, die unbedingt in der Religion sein müssen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in diesem heiligen Hadith: Mein Diener nähert sich mir durch freiwillige Taten so lange, bis ich ihn liebe. Und das ist das konkrete Thema der heutigen Sitzung, inshallah ta'ala. Wir wollen uns ein paar freiwillige Taten anschauen. Freiwillig bedeutet erst einmal nicht auferlegt, keine Pflicht. Freiwillig bedeutet, du musst es nicht machen, du darfst es machen, du sollst es machen. Aber wir möchten nicht aus den Augen verlieren, dass diese freiwilligen Taten der Grund schlechthin sind dafür, dass Allah azza wa jal dich liebt. Und die Eigenschaft Allahs azza wa jal zu lieben, ist eine Eigenschaft, an die wir als Muslime fest glauben weil Allah darüber im Koran berichtet hat und der Prophet a.s. in seiner Sunna. Und dann sagt der Prophet über Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ich meinen Diener liebe, dann bin ich sein Auge, durch das er sieht, seine Ohren, mit denen er hört, seine Hand, mit der er greift und sein Fuß, mit dem er geht. Und wenn er dann Zuflucht bei mir sucht, werde ich ihm mit Sicherheit Zuflucht gewähren. Und wenn er mich etwas und wenn er mich um etwas bittet, werde ich ihm sicherlich diese Bitte gestatten. Und hier sehen wir auch einen schönen Hinweis darauf für diejenigen Menschen, die gerne hätten, dass Allah Azza wa Jal ihre Bittgebete erhört. Du willst, dass Allah deine Bittgebete erhört. Du willst, wenn du deine Hände hebst, dass Allah dir zuhört und dir das gibt, was du ihn bittest, dann ist es unabdingbar, dass du auch etwas dafür tust, dass Allah dich liebt. Denn wenn er dich liebt, wird er deine Bittgebete erhören, wie er auch in diesem Hadith gesagt hat. Möchtest du, dass er viel erhört, dann verrichte viele freiwillige Taten. Möchtest du, dass er wenig erhört, dann verrichte entsprechend deiner Liebe zu Allah, tabaraka wa ta'ala. Deswegen wollen wir uns, inshallah ta'ala, uns ein paar Überlieferungen anschauen über den Propheten alaihi salatu wassalam, wie er diese Stufe bei Allah erreicht hat, in der Hoffnung, dass wir ihm hier nachahmen, soweit es geht. Und dafür, für diejenigen, die mitlesen möchten, sind wir im zweiten Band von Sunan Imam Abi Dawud, rahimahullah ta'ala, im fünften Oberkapitel, was da heißt, die freiwilligen Gebete, die allgemein Freiwilligen und die Sunnah-Gebete. Und als erstes sagt er die Vorzüglichkeit der Rawatib. Das heißt, wir haben, der Imam, rahimahullah ta'ala, hat sich überlegt, Imam Abu Dawud, meine ich den Autor damit, hat sich überlegt, wenn das, was Allah am meisten liebt, was ist das, was er am meisten liebt, dann wird gesagt, das, was Fard ist, was Pflicht ist. Okay, und was ist die erste Pflicht im Islam, wenn man Muslim geworden ist? Die 5 Gebete. Also wird auch von den freiwilligen Taten offensichtlich das Gebet dasjenige sein, was Allah am meisten liebt. Die freiwilligen Gebete, davon gibt es viele verschiedene Arten. Entschuldigung, gibt es verschiedene Arten. Manche davon hat der Prophet alaihi salatu wassalam vor und nach den Fardgebeten geordnet. Und das nennt man auf Arabisch Rattaba. Und deswegen heißen sie Rawatib. Rawatib ist der Plural von Ratiba. Ratiba ist ein geordnetes Gebet. Wohin geordnet? Ja, vor dem Gebet und nach dem Gebet geordnet. Nach dem Fardgebet und nach dem Fardgebet geordnet. Und diese Rawatib-Gebete, das ist das Erste, was er uns hier präsentiert. Vielleicht, weil das die Gebete sind, die dem Muslim als erstes am einfachsten fallen, wenn er seine Fardgebete macht. Er hat sowieso Wudu. Also müsst ihr euch vorstellen, er hat sowieso Wudu. Er will sein Dhuhr-Gebet verrichten. Dann betet er vorher und betet vielleicht nachher. Fällt ihm einfach. Aber an sich sind das nicht die wertvollsten. Die wertvollsten freiwilligen Gebete sind welche Gebete? Das sind die Gebete bei Nacht. Die Gebete bei Nacht. Und davon das Witr-Gebet. Das ist offensichtlich das wertvollste freiwillige Gebet. Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Der Imam sagt, Hadith Nummer 1250, Habiba berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer täglich freiwillig 12 Rak'a verrichtet, dem wird im Paradies ein Haus gebaut. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen wir, dass die freiwilligen Gebete, dass wir die freiwilligen Gebete zu unserem eigenen Nutzen verrichten. Und dass die freiwilligen Gebete nicht nur Grund dafür sind, also nur in Anführungsstrichen, die Liebe Allahs Azza wa Jalla zu erreichen, sondern ist ein Grund, sie sind ein Grund, dass wir in Al-Jannah gehen dürfen. Denn wie manche Ulama gesagt haben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemandem ein Haus im Paradies verspricht, dann stellt sich doch die Frage, darfst du in dein eigenes Haus eintreten? Wenn es dein Haus ist, sicherlich darfst du. Also ist ein indirekter Hinweis darauf, dass solche Menschen Paradiesbewohner sind. Und diese 12, er redet von 12 freiwilligen Rak'ah. Das bedeutet, wenn du abgesehen von den 5 Fard-Gebeten so viele freiwillige Gebete verrichtest, dass du insgesamt auf 12 Rak'ah kommst, also 12 Gebetssequenzen, dann gehörst du insha'Allah tabaraka ta'ala zu den Leuten des Paradieses, während du noch auf der Erde umherwandelst. Die Frage ist, welche 12 sind das? Also dieser Hadith sagt erstmal nichts weiteres darüber aus, aber wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala, hat der Prophet a.s.w. bestimmte Gebete vor und nach den 5 Gebeten verrichtet, sodass man hier auf diese Zahl, auch durch diese Umsetzung sehr einfach kommen kann. Das heißt nicht, dass man nur durch diese Umsetzung auf die 12 kommen kann, aber yani, es ist besser als Muslim, wenig, aber regelmäßig Gutes zu tun, als einmal viel Gutes zu tun. Also jemand, der in einer Nacht einmal durchbetet und dann nie wieder nachts betet, ist nicht so gut wie jemand, der regelmäßig nachts betet, aber wenig. Im Hadith 1241 schauen wir uns diesen Hadith an. Abdullah ibn Shaqiq sagte, ich fragte Aisha radiallahu anha über die freiwilligen Gebete des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Da sagte sie, bevor wir das anschauen, wir sehen hier, liebe Geschwister, Abdullah al-Shaqiq ist ein Tabi'i, der einige Sahaba radiallahu anhum getroffen hat. Und zum Erfolg und guten Gelingen eines Menschen, zum Tawfiq, gehört, dass er Fragen stellt, die von Bedeutung sind. Entweder für sich selbst oder für die Menschen um ihn herum. Und durch diese Frage hat er uns einen Einblick gewährt, durch Aisha radiallahu anha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in das, den Alltag des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, ich befragte Aisha über die freiwilligen Gebete des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Auf Arabisch freiwilliges Gebet nennt man auch Tatawwu'. Da sagte sie, er betete vor dem Dhuhr 4 Rak'a bei mir zu Hause. Dann ging er hinaus und leitete für die Menschen das Gebet. Dann kehrte er zu mir nach Hause zurück und verrichtete 2 Rak'a. Und er pflegte für die Menschen das Maghrib-Gebet zu leiten. Dann kehrte er zu mir nach Hause und verrichtete 2 Rak'a. Und er pflegte für die Menschen das Isha-Gebet zu leiten. Dann kam er in mein Haus und verrichtete 2 Rak'a. In der Nacht betete er 9 Rak'a, darunter das Witr-Gebet. Er betete nachts sehr lange im Stehen und auch im Sitzen. Wenn er im Stehen las, verbeugte er sich und warf er sich aus dem Stehen nieder. Wenn er im Sitzen las, verbeugte und warf er sich aus dem Sitzen nieder. Und wenn die Morgendämmerung begann, verrichtete er 2 Rak'a und danach verrichtete er mit den Menschen das Fajr-Gebet. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der von Aisha berichtet wird, man kann sagen, es ist ein Hadith des Propheten. Warum? Weil ja hier seine Taten beschrieben werden, was ja auch zu seiner Sunna gehört, alayhi salatu wassalam. In diesem Hadith berichtet uns Aisha radiallahu anha über, wenn wir zusammen gezählt haben, kommen wir tatsächlich auf 12 Rak'a, die er, alayhi salatu wassalam, regelmäßig vor und nach den Pflichtgebeten verrichtet hat. Und das ist, was man als die sogenannten Ratiba-Gebete bezeichnet oder Rawatib-Gebete bezeichnet, die wir, auf die wir unbedingt achten müssen. Weil wir haben vorhin gehört, dass Allah Azza wa Jal den Diener liebt, wenn man viel freiwillig betet. Und deswegen stellt uns nicht die Frage, was ist viel, was ist wenig, sondern die Frage ist, wie hat es der Prophet gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Das ist die beste Art und Weise. Und er hat diese Raka'at so verrichtet. Also hat sie mit dem Dhuhr-Gebet angefangen. Warum hat sie eigentlich mit dem Dhuhr-Gebet angefangen? Ich dachte, das erste Gebet am Tag ist das Fajr-Gebet. Ausnahmsweise darf man die Hand heben und antworten. Also sie hat mit Dhuhr angefangen. Die Frage, warum? Die Frage, warum hat sie mit dem Dhuhr-Gebet angefangen?
Warum?
Ja.
Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat erst geschlafen nach dem Fajr-Gebet. Steht er auf beim Dhuhr-Gebet?
Also ich sage euch die Lösung. Okay? Manche Ulama sind nämlich der Meinung, dass das erste Gebet am Tag, von dem man zählt, das Dhuhr-Gebet ist, weil als Jibril alayhi salam auf die Erde kam und für den Propheten alayhi salatu wasalam die Gebete geleitet hat, um ihm beizubringen, wann die Gebete sind und wann sie aufhören, die Zeiten, wann sie aufhören, beginnen aufhören, war das erste Gebet das Dhuhr-Gebet. War das erste Gebet in Mekka für ihn das Dhuhr-Gebet. Wallahu a'lam. Wie dem auch sei, er betete alayhi salatu wasalam vor dem Mittagsgebet vier Raka'a. Sagte sie, bei mir zu Hause. Das ist ein Hinweis darauf, dass es besser ist, zu Hause zu beten, diese freiwilligen Gebete. Natürlich heutzutage in unseren Gesellschaften sehr oft ist die Moschee so weit entfernt, dass es nicht machbar ist, dass man den Adhan hört und dann betet man Sunna und dann geht man in die Moschee. Das ist normal, das ist der Normalfall, wenn man in islamischen Ländern ist, wo es viele Moscheen gibt. Aber wenn diese Sache möglich ist, macht man es. Wenn es nicht möglich ist, Hauptsache man verrichtet die Sunna-Gebet. Denn die 12 Raka'a, die kannst du auch erreichen, wenn du sie alle in der Moschee verrichtest. Aber ihr wisst vielleicht unter euch, diejenigen, die die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam kennen in Medina, sie wissen, dass zwischen dem Minbar des Propheten alaihi salatu wasalam und der Stelle, wo er gewohnt hat, seine Zimmer waren, sind ja wenige Meter. Es ist nur die Rauda. Es ist nur dieser Rauda-Teil. Und dann ist er schon der Teil, wo er drin gewohnt hat. Er hat vier Raka'a vor dem Dhuhr gebetet. Am besten, man verrichtet zwei Raka'a, beendet sein Gebet, verrichtet nochmal zwei. Dann hat er sein Fard-Gebet in der Moschee verrichtet. Und das ist ein Hinweis darauf, wenn du willst, dass Allah dich liebt, dann verrichte deine Fard-Gebete in der Moschee. Verrichte so viel du kannst. Du sagst mir, die Moschee ist weit. Keiner von dir verlangt etwas, was du nicht kannst. Aber yani, die Häuser Allahs Azza wa Jal sind die besten Orte auf der Welt, wie es im Hadith heißt. Die Häuser Allahs in der Stadt, in der du wohnst, sind die besten Orte in dieser Stadt. Deswegen lass das Allah, dann sorg dafür, dass Allah Azza wa Jal dich in seinem eigenen Haus ab und zu sieht. Und wenn du sagst, ich kann nicht alle fünf Gebete dort verrichten, dann machst du eben nur vier oder nur drei oder nur zwei. Aber jeder weiß, dass er mehr machen könnte, als er eigentlich tut. Und hier ist der entscheidende Punkt. Man macht so viel, man kann. Und es geht nämlich nicht nur darum, dass man seine Gebete verrichtet, sondern man soll auch auf die Qualität der Gebete achten. Der eine beschwert sich und sagt, ich verrichte mein Gebet und bin in meinem Gebet unaufmerksam. Ich denke an andere Dinge und der andere sagt, ich bin in meinem Gebet, ich mache das zu schnell. Der andere sagt, ich kann mein Sunna-Gebet, ich mache keine Sunna-Gebete, ich mache nur Fard und so weiter. Jeder kennt seine Schwachpunkte, aber das Gebet in der Moschee, in der Gemeinschaft, ist immer qualitativ besser. Du kommst rein in die Moschee allein schon, und du weißt ja nicht, wann der Imam kommt. Also musst du erstmal dein Sunna-Gebet verrichten, richtig? Und dann betest du vielleicht nicht nur zwei Raka'a, sondern vier Raka'a. dann nutze vielleicht noch die Zeit aus zwischen dem Adhan, der Iqama, machst Dua, weil das eine Phase ist, in der Allah Azza wa Jalla das Gebet erhört. Und so weiter und so fort. Der Prophet a.s.w. hat also zwei vor dem Dhuhr, zwei nach dem, vier vor dem Dhuhr und zwei nach dem Dhuhr verrichtet. Also haben wir sechs Raka'a. Über Asr hat sie gar nichts gesagt, radiallahu anha. Dann erwähnte sie, heißt das, dass beim Asr keine Sunna-Gebete gibt? Nein, heißt nicht. Trotzdem, man kann trotzdem vor dem Asr kann man trotzdem zwei Raka'a verrichten. Warum? Weil der Prophet a.s.w. gesagt hat, beina kulli adanin, beina kulli adanaini sala, sagt er, zwischen jedem Adan Iqama gibt es ein Gebet zu verrichten. Okay? Das heißt, du kannst, oder vier sogar. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an salla qabla al-asri arba'an. Allah erbarme sich demjenigen, der vor dem Asr Gebet vier Raka'a verrichtet. Also hast du kannst du. Nur das ist nicht offensichtlich eine Sache gewesen, die er regelmäßig gemacht hat. Darf ich es regelmäßig machen? Ja, natürlich darf ich es machen. Er hat doch mich dazu angespornt. Tamam. Und er hat es aber nicht selbst gemacht. Wieso? Tut mir leid, aber die Sunna des Propheten sallam wird bewiesen, nicht nur durch seine Taten, sondern durch seine Aussagen genauso. Oder nicht? Also habe ich eine Rechtfertigung. Wie dem auch sei. Nach dem Maghrib-Gebet hat er zwei Raka'a verrichtet. Und nach dem Isha-Gebet hat er auch zwei Raka'a verrichtet. Und so komme ich insgesamt auf 12 Raka'a. Ist das schwer? Ich glaube nicht. Und schon gar nicht für diejenigen, die sich daran gewöhnt hat. Und hier ist auch eine große Weisheit, liebe Geschwister, für diejenigen Geschwister unter uns. Inshallah ist keiner unter uns von dieser Art. Und wenn, dann ab heute inshallah nicht mehr. Die Probleme mit ihren 5 Gebeten an sich haben. Wenn jemand sich daran gewöhnt hat, seine freiwilligen Gebete vor und nach dem Fardgebet zu verrichten, ist das für ihn wie ein Schutzwall für seine Fardgebete. Das bedeutet, jemand, der regelmäßig 2 Raka'a vor dem Dhuhr oder 4 Raka'a vor dem Dhuhr und 2 Raka'a nach dem Dhuhr verrichtet oder sogar 4 Raka'a nach dem Dhuhr, kann man auch machen, wenn er einmal ermüdet, wenn er einmal erkrankt, wenn er einmal in Eile ist und keine Zeit hat, wenn er sogar mal vergisst, dann trifft es die freiwilligen Gebete. Aber niemals sein Fardgebet. Niemals. Das ist eine riesige, große Weisheit hinter. Und es gibt andere Weisheiten, wie dass man sich in das Gebet gewöhnt, beziehungsweise ins Gebet reinkommt, in die Atmosphäre des Gebetes, kann man sagen, reinkommt und so weiter und so fort. Aber es reicht ja schon aus, dass du weißt, dass das ein Grund ist, dass Allah tabaraka ta'ala dich liebt. Aisha radiallahu anha hat uns berichtet, dass der Prophet a.s.w. nicht nur sich begnügt hat mit diesen Gebeten, sondern hat sogar freiwillig nachts noch gebetet. Da gibt es natürlich eigene Kapitel darüber, aber sie sagte ja, er hat sogar nachts gebetet, a.s.w. 9 Raka'a gebetet in der Nacht. Und dann sagte sie, dass er a.s.w. manchmal im Stehen betete und manchmal im Sitzen betete. Er zeigt uns, man darf, das natürlich geht um freiwillige Gebete, ja. Bei freiwilligen Gebeten sogar, wenn du mal nicht kannst, dann hast du das Gebet nicht ganz weg, sondern mach halt statt 4 Raka'a vor und so, mach halt 2 wenigstens. Oder wenn du sehr müde bist, dann bete lieber im Sitzen, als dass du gar nicht betest. Ja, aber Vorsicht, nicht faul werden, ja. Man kann sich auch an Faulheit gewöhnen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sieht denjenigen Menschen, der regelmäßig seine Gebete verrichtet. Und dann hat sie noch gesagt, dass er 2 Raka'a gebetet hat vor der Morgendämmerung. Und die 2 Gebete vor der Morgendämmerung, Geschwister, sind so wichtig, dass der Imam, rahimahullah, gleich ein eigenes Kapitel dafür erwähnt hat und einige Hadithe erwähnt hat, die von großer Bedeutung sind diesbezüglich. Weil der Prophet, a.s.w., gerade diese 2 Raka'a vor dem Fajr-Gebet, er hat so sehr darauf geachtet, dass er sie sogar verrichtet hat, egal ob er auf Reise war oder ob er zu Hause war. طيب, schauen wir uns noch einen zweiten Hadith. 1252. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vor und nach dem Dhuhr Gebet 2 Raka'a zu beten pflegte, nach dem Maghrib 2 Raka'a zu Hause und nach dem Isha auch 2. Nach dem Freitagsgebet verrichtete er erst nach dem Verlassen des Gebetsplatzes 2 Raka. In diesem Hadith finden wir inhaltlich fast das gleiche wie gerade eben, nur ein bisschen anders. Aber ihr müsst verstehen, die Sahaba radiallahu anhum berichten uns von verschiedenen Situationen. Und sie berichten uns immer von dem, was sie sehen. Jetzt meine Frage, sieht Aisha dasselbe wie Ibn Umar? Möge Allah mit ihnen zufrieden sein? Mit Sicherheit nicht. Warum? Naja, haben wir gerade gehört. Aisha sagte die ganze Zeit, er verrichtete das und das bei mir zu Hause, dann das und das bei mir zu Hause. Das, natürlich, sie ist zu Hause, weil das beste Gebet der Frau ist, dass sie zu Hause verrichtet. Obwohl sie ist neben dem Propheten, in der Moschee des Propheten, oder nicht? Trotzdem ist das Gebet, was sie zu Hause verrichtet, besser. Und sie berichtet uns eben davon. Und Ibn Umar ist ja kein Verwandter des Propheten in dem Sinne, dass er bei ihm ein- und ausgeht. Deswegen berichtet er von dem, was der Prophet draußen gebetet hat, beziehungsweise von ihm gesehen hat. Das eine widerspricht nicht dem anderen, sondern das eine ergänzt das andere. Jeder erzählt von verschiedenen Situationen. Hier heißt es, 2 Raka vor dem Dhuhr pflegte er zu beten. Und das ist auch eine Möglichkeit. Eben 2 steht statt 4, wie gesagt. 2 nach dem Dhuhr, nach dem Maghrib 2, zu Hause, heißt es hier. Aber wie kann er wissen, dass es zu Hause ist? Wallahi, er hat nachgefragt. Die Sahaba berichten ja nicht immer nur das, was sie vom Propheten gesehen haben, direkt, sondern manchmal berichten sie über Umwege. Und nach dem Isha ebenfalls 2. Und dann erzählt er uns über das Freitagsgebet, dass er, a.s.w., seinen Gebetsplatz verlassen hat, am Freitagsgebet, und dann hat er 2 Raka verrichtet. Man darf nach dem Jum'ah 2 beten, und es ist auch eine Sunna nach dem Jum'ah, sogar 4 zu beten. Wallahu tabarak wa ta'ala, a'lam. 1253, Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nie vor dem Dhuhr 4 und vor dem Fajr 2 versäumte. Offensichtlich hat er also besonders viel Acht gegeben auf diese Raka'at, und Allah weiß am besten Bescheid. Schauen wir uns, inshallah, das eines dieser Ratiba-Gebete ein bisschen genauer an. Ich will euch nicht so lange auf die Folter spannen, aber diese Thematik ist, denke ich, noch, wollen wir uns genauer anschauen. Warum? Einfach aus dem Grund, wir haben gesagt, Pflichtgebete, dann haben wir gesagt, freiwillige Gebete, dann haben wir gesagt, von diesen freiwilligen Gebeten die Ratiba-Gebete, und jetzt nehmen wir das vielleicht wertvollste dieser Ratiba-Gebete. Okay? Und das sind die 2 Raka'a vor dem Fajr-Gebet. Die 2 Raka'a vor dem Morgengebet. Und deswegen hat der Imam auch hier ein eigenes Kapitel dafür gemacht. Er sagt, die 2 Raka'a vor dem Morgengebet. Aisha radiallahu anha sagte, auf kein freiwilliges Gebet achtete der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam so sehr wie auf die beiden Raka'a vor dem Morgengebet. Dann sagt der Imam, sich bei den 2 Raka'a vor dem Morgengebet kurz fassen. Das heißt, die Frage ist, was liest man in diesen 2 Raka'a? Was hat der Prophet sallallahu dort gemacht? Hat er es in die Länge gezogen oder nicht? Aisha radiallahu anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte die beiden Raka'a vor dem Morgengebet so stark zu kürzen, dass ich mich schon fragte, hat er überhaupt die Mutter des Buches gelesen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat also sich so kurz gefasst beim Koranlesen in die 2 Raka'a, dass man sich gefragt hat, hat er überhaupt die Fatiha gelesen? Weil so kurz stand. Und die Antwort lautet, natürlich hat er die Fatiha gelesen, aber das ist ein rhetorisches Stilmittel, um auszudrücken, dass er sich besonders kurz gefasst hat. Im Gegensatz zu anderen Gebeten, bei denen er viel länger Koran gelesen hat. Weil es ist auch überliefert worden, dass er nach der Fatiha Koran gelesen hat. Also deswegen, bedeutet es nicht, dass er die Fatiha nicht gelesen hat. Er hat die Fatiha gelesen, er hat sogar danach
etwas anderes gelesen. Und zwar berichtet uns im nächsten Hadith 1256 Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den beiden Raka'a vor dem Morgengebet sag, o ihr Ungläubigen, und sag, er ist Allah ein Einer, las. Insofern ist es Sunnah, dass man in der ersten Raka'a nach der Fatiha قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ liest. Und guck mal, wie schön einfach der Prophet das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, für uns. Dass er Suren gewählt hat in den Gebeten, die wir alle auswendig können. Das hat er gemacht diese Kombination übrigens, die kennen wir in drei Situationen. Wer hilft mir, inshallah? Also in der ersten Raka nach der Fatiha, dass man قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ liest. Und in der zweiten Raka nach der Fatiha قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ liest. Guck mal, diese Sunnah, diese Kombination gibt drei Situationen, in denen der Prophet das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Eine habt ihr, ich brauche nur noch zwei weitere. Wer hilft mir?
Einmal die letzte vom Qiyam al-Layl, das Witr.
Nein.
Beim Maghrib-Gebet?
Beim Maghrib, beim Sunnah vom Maghrib-Gebet.
Genau.
Die zwei Raka'a nach dem Maghrib-Gebet. Das gleiche, richtig. Und die dritte Situation?
Nach dem Isha-Gebet?
Ach so.
Das ist geraten jetzt, ja?
Das ist geraten.
Nee, die dritte Situation ist, wenn du zwei Raka'a verrichtest nach dem Umkreisen der Kaaba siebenmal. Dann betest du zwei Raka'a beim Maqam Ibrahim und betest dort und liest dasselbe. Das sind drei Situationen. Einfach, richtig? Können wir uns merken, inshallah ta'ala. Tayyib. Wir schauen uns noch 1, 2, 3, 4 Hadithe an. Klappt noch? Auch wenn es lange Hadithe sind. Schauen wir uns den ersten Hadith an. Bilal, radiallahu anhu. Das ist für uns auch schön, weil wir haben jetzt einmal gehört, wie Aisha erzählt, einmal Ibn Umar erzählt, ne? Jetzt, verschiedene Sahaba, es zeigt ja gerade, dass dieses eine wirkliche, eine wichtige Sunna ist für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das hat es auch in vielen Situationen gemacht. Bilal radiallahu anhu berichtet, dass er zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ging, um ihm mitzuteilen, dass die Zeit für das Morgengebet eingetroffen war. Da hielt ihn Aisha radiallahu anhu auf und fragte ihn nach etwas, bis der Morgen anbrach und es schon hell wurde. Hat den Muadhin aufgehalten. Tamam. Dann fragte Bilal den Propheten sallallahu alaihi wasallam, Erlaubnis, den Gebetsruf auszurufen. Interessant, ja? Das ist deswegen sage ich immer sehr wichtig, dass wenn eine Moschee einen Muadhin gibt, dass dieser Muadhin Rücksprache hält mit dem Imam. Weil das Gebet wird nicht ausgerufen, wenn die Gebetszeit eintrifft, sondern wenn der Imam nach dem Eintritt der Zeit will, dass das Gebet ausgerufen wird. Denn manchmal kann es ja sein, dass es unangebracht ist, zu Anfang der Zeit zu beten. Es gibt einen Grund, dass man das Gebet hinausschiebt, wie dem auch sei. Er rief zum Gebet, doch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam nicht heraus. Als er dann herauskam, betete er den Menschen vor und Bilal berichtete ihm, dass Aisha radiallahu anha ihn aufgehalten und ihn nach etwas gefragt hatte, bis es schon hell wurde. Und so dass er sallallahu alaihi wasallam erst spät kam. Und da haben sie sich gewundert, weil normalerweise der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Fajr-Gebet am Anfang der Zeit verrichtet. Also relativ am Anfang, so sehr, dass man in der Ferne aufgrund der Dunkelheit nicht erkennen konnte, wer das war. Aber am Ende des Gebetes konnte man auf jeden Fall seinen Sitznachbar erkennen. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, also man hat ihm gesagt, wir haben den Adhan spät ausgerufen. Und du bist trotzdem nicht direkt gekommen, es ist schon langsam hell geworden, warum bist du so spät gekommen? Das war die indirekte Frage. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, ich war dabei, die beiden freiwilligen Raka'a des Morgengebetes zu verrichten. Da entgegnete Bilal radiallahu anhu, o Gesandter Allahs, es wurde aber schon langsam hell. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, und wenn es noch heller geworden wäre, hätte ich sie dennoch verrichtet und mir Mühe gegeben, sie gut und ordentlich zu verrichten. Ich glaube, diese Aussage braucht nicht unbedingt kommentiert werden, außer in der Hinsicht, liebe Geschwister, dass das bedeutet, selbst wenn man mal später aufsteht und das Fajr-Gebet nicht zu Anfang der Zeit verrichtet und man dennoch die Zeit hat, das Fajr-Gebet der Sunna gemäß zu verrichten und vorher noch zwei Rakat zu verrichten, soll man das auf jeden Fall machen und nicht sagen, ich bete lieber das Fard-Gebet, solange, wie gesagt, noch genug Zeit ist dafür. 1258, Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, unterlass die beiden Raka'a vor dem Morgengebet nicht, selbst wenn die Karawanen schon weiterziehen. Dieser Hadith ist da'if, aber von der Bedeutung her ein Ansporn, die zwei Raka'a niemals zu unterlassen. 1259, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam oft in den beiden Raka'a des Morgengebetes die Ayah, wir glauben an Allah und an das, was zu uns als Offenbarung herabgesandt worden ist, das heißt in der ersten Raka'a, und in der anderen Raka'a, wir glauben an Allah und bezeugen, dass wir ihm ergeben sind, gelesen hat. In diesem Hadith von Abdullah ibn Abbas erfahren wir eine andere Sunna über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, was man in den zwei Raka'a vor dem Morgengebet auch nach der Fatiha lesen kann. Wir haben gerade gehört, Qul ya ayyuhal kafirun und Qul Allahu ahad, aber es gibt noch eine zweite Vers Sunna, und zwar, dass man aus Surat al-Baqarah Qulu amanna billahi liest, und das ist die Nummer, sage ich euch gleich, Nummer 136. Nummer 136 von Surat al-Baqarah und aus der aus Surat al-Imran, Ya Ahl al-Kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa. Das ist das Vers 52 aus Surat al-Imran. Das ist auch eine Sunna. Vor allem am allerbesten ist es, man abwechselt. Mal das liest und mal die Kombination liest und mal die andere Kombination liest. Wallahu a'lam. Und der letzte Hadith für heute, liebe Geschwister. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in den beiden Raka'a des Morgengebetes in der ersten Raka'a Folgendes hat lesen hören: Sag, wir glauben an Allah und an das, was auf uns herabgesandt worden ist. Das ist Qul amanna billahi wa ma unzila alayna. Das ist aus Al-Imran 84 und ähnlich wie aus Baqara Qulu Amanna. Also für diejenigen unter euch, die diese beiden auswendig kennen, ihr wisst, dass ähnliche Ayat sind. Tamam? Und in der anderen Raka'a, unser Herr, wir glauben an das, was du als Offenbarung herabgesandt hast und folgen dem Gesandten, so schreib uns auf unter die Zeugnisablegenden. Das ist Vers 53 aus Al-Imran. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin. Das ist eine, und dann sagt er, oder eine andere Version, was man auch lesen kann, dass Allah sagte, inna arsalnaka bil-haqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Gewiss, wir haben dich mit der Wahrheit gesandt als Vorboten und als Warner. Und du wirst nicht nach den Taten der Insassen des Höllenbrandes gefragt werden. Das Oder ist ein zweifelhaftes Oder. Das heißt, der Überlieferer sagt, ich bin mir nicht sicher, war es dieser Vers oder war es der andere Vers. Deswegen heißt der Überlieferer Abdulaziz ibn Muhammad al-Darawardi ist sich nicht sicher, welcher dieser beiden Verse gemeint ist. So haben wir mindestens drei, wenn nicht sogar vier verschiedene Versionen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und außerdem darüber hinaus darf man alles lesen. Also ich kann auch irgendeinen anderen Teil aus dem Koran lesen. Es gibt keine Stelle im Koran, es gibt keine Stelle im Salah, es gibt kein bestimmtes Gebet, wo man außer der Fatiha eine bestimmte andere Sure oder einen bestimmten anderen Vers lesen muss. Das gibt es nicht. Wenn ich die Fatiha gelesen habe, darf ich danach lesen aus dem Koran, was ich will. Warum? Weil Allah tabaraka ta'ala gesagt hat, فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. Lest davon, was euch leicht fällt. وَاللَّهُ تَبَارَكَ تَعَالَى أَعْلَمْ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ أَبَارَكَ عَلَى نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. وصلى الله على نبينا محمد.